Wahrscheinlich kennt ihr alle aus der griechischen Mythologie diese Geschichte von dem Sisyphus. Der war König in Korinth, glaube ich, ist er König gewesen. Und er war so zu seinen Lebzeiten verschlagen, hinterhältig. Und als Strafe dafür musste er dann nach seinem Tod, kennt diese Geschichte sicher, in der Unterwelt diesen Felsbrocken immer wieder den Berg hochrollen. Und er hatte das Ziel gerade so vor Augen und da ist ihm das wieder missglückt und der Felsbrocken rollte wieder runter und das war so seine Sisyphus-Arbeit, daher diese Redewendung, die er zu tun hatte, um diesen Felsbrocken da hochzurollen. Ich habe so gedacht, dieses Bild von dem Sisyphus ist vielleicht auch ein Bild für uns, für unseren Umgang, für meinen Umgang, manchmal mit Schwierigkeiten, mit Nöten, mit Problemen, mit Sünde in meinem Leben. Da wird unablässig gearbeitet, dran gearbeitet, geschafft und man bemüht sich und man will diese schweren Lasten loswerden und bewältigen und man versucht diesen Stein den Berg hochzurollen und dann hat man das Ziel vor Augen, aber irgendwie kommen einem die Lasten immer wieder entgegen und man wird sie nicht wirklich los. Man kämpft gegen Fehler und Schwächen, man will friedfertig leben und schafft das nicht. Man möchte, ja, man fasst gute Vorsätze und möchte die in die Tat umsetzen, aber es gelingt oft irgendwie nicht. Und die Wirklichkeit holt uns dann doch oft wieder ein. Ich möchte heute einen Text lesen, wir haben ihn schon gehört, nochmal nach einer anderen Übersetzung, vielleicht etwas vertrauter, der vielleicht dazu beitragen kann, dass wir die Blickrichtung auf diesen Felsen, den wir da tragen, schleppen, nach oben rollen, der uns hilft, die Blickrichtung auf diesen Felsen etwas zu verändern, auf diese Felsbrocken, auf diese Nöte, die da noch bewegt werden müssen. Und vielleicht lassen wir uns von diesem Text ermutigen, anstecken, diese Lasten, die wir manchmal zu tragen haben, nicht so aus dieser Perspektive von unten zu sehen und wir bemühen uns krampfhaft da irgendwas zu erledigen und zu bewegen, sondern mehr von dieser Perspektive von oben. Ich glaube, Jesus möchte uns da mit hineinnehmen, auch durch diesen Text aus unseren Niederungen heraus, dass wir einfach größere Zusammenhänge sehen, auch unser Leben in größeren Zusammenhängen sehen. Paulus schreibt diesen Brief, aus dem dieser Text stammt, an die Gemeinde in Philippi. Und wenn man diesen ganzen Brief mal so liest, das ist im Großen und Ganzen ein Mutmachbrief. Er schreibt von der Freude, er will ermutigen. Er malt einfach ein wunderbares Bild, auch von Christus und von seiner Erlösung. Und jetzt nochmal diesen Text, diesen Lobgesang, den Paulus auch nicht selbst verfasst hat, sondern der schon bestanden hat, den er einfach mit integriert hat in diesen Brief. Das war wahrscheinlich ein Lied, was auch damals schon in Gottesdiensten gesungen wurde. Philipper 2, Abvers 5. So seid nun unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ein wunderbarer Text, finde ich eigentlich immer wieder, wenn ich ihn so lese. Und ich kann es gut verstehen, dass der Paulus solch einen wunderbaren Text auch in seinen Brief einbauen wollte, dass ihm das einfach wichtig und groß war. Kurz zusammengefasst, Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns gekommen in diese Welt, dafür singen wir ihm zu Ehre ein Lied, stellvertretend für uns gestorben um in dem Bild nochmal zu bleiben, stellvertretend packte er unsere Steine. Und jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht wünscht und vorstellt, dass er derjenige wäre, der jetzt unsere Steine wirklich nach oben transportiert hätte und uns das alles abgenommen hätte. Vielleicht eher derjenige, der von diesen Steinen, von unserer Last, von unserer Sünde erschlagen worden ist. Der das auf sich genommen hat. Unsere Not, unsere Selbstüberschätzung, unsere Schuld, all das, was unser Leben so prägt und ausmacht und Gott doch oft so fern ist. Doch Gott hat diesen Jesus auferweckt. Der Tote lebt wieder. Aber das, was unser Leben notvoll macht, das hat er weggenommen. Das ist die Perspektive, die dieser Text uns so ein wenig auftut. Paulus beschreibt das an einer anderen Stelle im Römerbrief einmal, dass wir uns dafür halten sollen, Gestorbene zu sein, der Sünde abgestorben. Wir stecken in dieser Welt, wir leben in dieser Welt mit all ihren Nöten und auch mit unserer Fähigkeit zur Sünde, aber trotz allem hat Christus eine wunderbare Perspektive uns eröffnet. Diese Sünde hat er weggenommen. Und dieser zwanghafte Kreislauf, den wir in diesem Bild von dem Sisyphus so schön sehen können, der ist an dieser Stelle durchbrochen. Diesen Blick möchte uns Paulus hier schenken, indem wir vielleicht von oben mal auf die ganze Situation schauen. Wir dürfen unsere Steine, unsere Not und unsere Schuld Christus überlassen. Und wer das tut, der wird gerettet, der gehört zu ihm. Und dann kann die Gemeinde bekennen, Jesus Christus ist der Herr, so wie sie das in diesem Hymnus hier tut. Und wer im Endeffekt keine Steine mehr wälzen muss, der ist frei. Der ist frei für andere Dinge, der kann sich um anderes kümmern, der kann auf Gott hören, er kann sich Gott anvertrauen und er kann sein Leben mit Gott leben. Und gewiss sein, dass Gott diesem Leben Freude und Zukunft schenkt, wie auch immer das aussehen mag. Woher wissen wir das, dass Paulus recht hat mit dem, was er hier schreibt? Das sind immer solche Fragen, die schnell aufkommen, die einem selbst auch schnell durch den Kopf schießen. Ja, das ist ja alles, das ist ja toll, das ist ja, ja, das wäre klasse, wenn das so wäre. Wir haben das schon oft gehört. Aber ist es wirklich so? Spricht mein Leben diese Sprache? Ich finde das manchmal schwierig, eine Beweisführung an der Stelle zu liefern. Das ist wirklich so. Paulus hat recht mit dem, was er da sagt. Im Endeffekt bleiben wir dann bei dem, dass wir darauf schauen müssen, was haben denn im Endeffekt Menschen mit diesen Aussagen gemacht? Wie sieht es denn im Leben von Menschen aus? Jesus verspricht das. In der Bibel steht vieles drin, wo uns das versprochen wird. Ich glaube, die Jünger sind so ein Beispiel. Ein Beispiel, was mir immer sehr, sehr lebendig vor Augen steht, muss ich immer wieder sagen. In einer Situation, wo Jesus gestorben ist, gekreuzigt wurde, von der offiziellen Rechtsprechung verurteilt. In dieser Situation hatten sie sicherlich zu Recht Angst. Sie haben sich verkrochen. Sie hatten Angst vor der öffentlichen Gesetzgebung. Aber nachdem Jesus auferstanden war, spätestens nach Pfingsten, so lange war das nicht her, da sind sie zu mutigen Bekennern geworden. Da sind sie aufgetreten in aller Öffentlichkeit vor Tausenden von Menschen und haben gesagt, der, den ihr da gekreuzigt habt, dieser Schwerverbrecher, rechtmäßig verurteilt, der ist der wahre Gott. Aus denen, die da so eine Angst hatten, die sich verkrochen haben in ihren Häusern, die ihn teilweise verleugnet haben, sind Menschen geworden, die in aller Öffentlichkeit standen und geredet haben. Ich glaube, das sind Umstände, das sind Situationen, an denen kann man erkennen, da muss mehr dahinter stehen, als einfach nur ein hohles Gerede. Vielleicht kennt der ein oder andere den Film Martin Luther, ein Film, der, wie ich finde, sehr, sehr beeindruckend ist, aber was weniger an dem Film liegt, als einfach an dem Leben, das verfilmt worden ist, an dieser Person Martin Luther, der in seiner Lebzeit, zu seinen Lebzeiten eigentlich auch genau das erlebt hat. Er war auch einer, der Angst vor Gott hatte, der sich immer danach gesehnt hat, Frieden mit Gott zu finden, einen gerechten Gott zu finden, und er kam mit seinem Gott nicht klar, oder sagen wir lieber, er kam mit seinen Steinen, die er immer wieder den Berg hochschieben wollte, nicht klar, und er hielt sich für extrem sündig und verwerflich und hätte nie gedacht, dass Gott ihm Gnade schenken könnte. Martin Luther ist an sich selbst und an seinen Maßstäben, an seinen Vorstellungen gescheitert, bis er eines Tages diese Schlüsselerfahrung gemacht hat, durch das Lesen der Bibel, dass Gott durch Jesus Christus eben seine Sünde weggenommen hat, diese Steine für tot erklärt hat oder diese Steine auf sich genommen hat. Und von dem Tag an brauchte er selber nicht mehr die Steine zu wälzen, sondern er ist zu einem Menschen geworden, der in unwahrscheinlicher Weise einfach die Gnade Gottes gepredigt hat. In einer Weise Einfluss hatte, die uns heute noch prägt, die Theologie bis heute prägt und unseren Glauben ja spürbar bis heute geprägt hat. Auch ein Mann, der aus der Angst vor Gott herauskam, in eine ungeheure Freiheit geführt wurde, ganz praktisch. Und ich glaube, das hat einfach mit dieser Perspektive von oben zu tun, dass man sich selbst, seine Not, auch seine Sündhaftigkeit nicht mehr nur in sich verschlossen irgendwie sehen muss, sondern dass man die größeren Zusammenhänge erkennt. Gott liebt mich. Gott hat meine Schuld genommen. Da ist Schuld und da brauche ich gar nicht schön reden wollen. Aber ich sag's mal so flapsig, es ist im Endeffekt nicht schlimm, weil Gott das getragen hat. Er ist derjenige, der vergibt. Und dann führt Paulus dieses Lied, was er zitiert, mit eigenen Gedanken fort. Und auch die nächsten beiden Verse möchte ich an dieser Stelle gerne noch lesen. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und mit Zittern. Denn Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das sind so Verse, die vielleicht gar nicht so einfach sind. Gott schafft das Wollen oder bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Fangen wir mit diesem Gedanken vielleicht mal an, auch wenn es die Begründung dessen ist, was er hier zuerst sagt. Auf jeden Fall merkt man dem Paulus an, es ist ihm jetzt, was er hier sagt, ganz, ganz entscheidend wichtig. Er stellt das Erlösungswerk Christi heraus und jetzt hier, meine Lieben, meine Geschwister, meine Brüder, meine Schwestern. So spricht er sie hier an. Es geht, glaube ich, nicht darum, dass Paulus sich jetzt hier wichtig nehmen möchte oder anbiedern möchte. Es kommt einfach was ganz Wichtiges, was für die Menschen, die ihn wirklich, die Christus wirklich lieb haben, ganz, ganz wichtig ist. Gott bewirkt es in euch, das Wollen und das Vollbringen. Von den Steinen, von den Lasten befreit zu sein, ich denke, das ist das eine. Aber das andere ist, wie es dann mit diesen befreiten Menschen, die von ihren Lasten frei sind, wirklich weitergeht. Was passiert dann, wenn ich befreit bin von diesen Lasten? Und da sagt Paulus hier etwas logisch sehr schwer Verständliches: Gott schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Gott selbst ist, ja, wie soll man das sagen, die treibende Kraft, der Kraftstoff in uns, der uns irgendwie zum Laufen bringt, der den Motor eben antreibt. Der Sisyphus am Berg, der hatte diesen Kraftstoff nicht. Der hat immer wieder versucht, seinen Stein hochzuschleppen, mit seinen Lasten klarzukommen. Und er ist am Ende gescheitert. Und wem ist das nicht schon mal so gegangen, dass er anhand von Problemen auch einfach resigniert aufgibt? Ich glaube, was Paulus mit uns hier machen möchte, ist das, was jeder gute Lehrer auch mit seinen Schülern macht und ihnen weitergeben möchte. Wer immer nur kritisiert, wer immer nur sagt, ach, das schaffst du im Endeffekt ja sowieso nicht und die Lücke und der Abstand zu dem, was gefordert ist, der ist eigentlich viel zu groß, der wird irgendwann scheitern, wenn man ihm das so lange einredet. Aber ein Schüler, der motiviert wird, der von seinem Lehrer ja, das erlebt, dass er Zutrauen hat, dass er ihm das zutraut, dass er sich steigern kann und Leistung bringen kann, der wird motiviert an die Arbeit gehen. Vielleicht macht Paulus das hier ein bisschen so. Gott schenkt, wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Er ist dieser Kraftstoff, der uns motiviert und der uns antreibt und der uns dann im Endeffekt auch losgehen lässt. Dass dieses Leben, was Gott uns schenkt, dass das im Endeffekt wirklich gelingen kann. Ich muss an eine junge Frau denken, die irgendwann in der Gemeinde, oder junges Mädchen muss man vielleicht sagen, in der Gemeinde ihre Gaben entdeckt hatte, unheimlich gerne Kinderarbeit gemacht hat. Die Herzen von den Kindern, die sind ja, wie soll man das sagen, fast zugeflogen, könnte man sagen. Sie hat da nie Probleme gehabt, auch so Autoritätsprobleme nicht wirklich gehabt. Also irgendwie hat sie einfach ein Händchen dafür gehabt und kam mit Kindern in einem gewissen Alter sehr, sehr gut klar. Und sie hat dann gesagt, ja, Gott, wenn das deine Gabe ist, dann möchte ich da in der Richtung auch mein Leben gestalten, in dieser Richtung. Und sie hat dann überlegt, was sie für eine Ausbildung machen kann, dass das zum Tragen kommt. Und sie hat sich entschieden, dann auf Lehramt zu studieren. Und dann hat sie einfach gemerkt, dass ihr gerade das wahnsinnig schwer gefallen ist. Dieses Studium mit all dem Drum und Dran hätte sie am liebsten immer wieder hingeworfen und gedacht, ich scheitere daran. Aber sie hat sich an der Stelle durch Gott, durch seine Zusagen motivieren lassen, hat sich irgendwie durchgebissen. Und ich glaube, an so einem Beispiel kommt das dann auch deutlich raus. Es ist nicht dieser Automatismus, dass Gott uns das alles ohne Anstrengung schenkt, aber er schenkt Wollen und Vollbringen. Er trägt uns durch solche Situationen. Und sie sagte es im Nachhinein dann oft sehr, sehr freudig, was diese Zeiten, die manchmal sehr, sehr schwer waren im Studium, weil ihr das überhaupt nicht gelegen hat, dass die aber doch Zeiten waren, in denen sie Gott ganz nah erlebt hat, gespürt hat und vor allem, dass es wichtig war, Gottes klare Anweisungen zu haben und diesen Weg dann so zu gehen. Und ich denke, das ist nicht nur eine Einzelgeschichte von einem Menschen, der dann halt Lehrer werden wollte. Ich glaube, solche Dinge, Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen, das können wir in all unseren Lebenssituationen erfahren, in den großen und kleinen, egal ob es um Beziehungen zwischen Menschen geht oder um Geldnöte geht oder um sonstige Fragen unseres Lebens, in Krankheitszeiten, wie auch immer. Gott ist der Antrieb in unserem Leben. Er ist dieser Kraftstoff, der uns antreibt und auch immer wieder vorwärts bringen will. Nicht so, dass wir nichts mehr machen müssten, aber der uns doch motiviert und hilft, unser Leben dann zu gestalten. Nicht zurücklehnen, das konnte sie im Studium nicht machen. Sie musste da arbeiten, aber doch hat Gott sie irgendwie durchgetragen und motiviert. Diesen Nachsatz hat Paulus angefangen mit der Aussage, schaffet oder bemüht euch, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Dieser Kraftstoff, mit dem Gott uns ausrüstet, der uns tätig werden lässt in unserem Leben, hier, heute, vielleicht morgen, und der uns ja auch letztlich zur Verantwortung ruft. Schaffet, dass ihr selig werdet. In dem Studium sich dann eben anstrengen, um dieses Ziel im Endeffekt zu erreichen. Gott ist in solchen Situationen unser Gegenüber. Er schenkt das Wollen, er schenkt das Vollbringen, er ist da und er ist nicht einfach irgendwie so ein Gedankengebäude, was ich hervorholen kann, wenn ich es brauche, und wenn nicht, dann stelle ich es in den Schrank, wie eine Bibel, die ich vielleicht nicht lesen möchte. Gott ist da, er hat Weisungsbefugnis in meinem Leben. Und ich glaube, so sagt Paulus das hier den Philippern und damit uns. Die Rettung, die ist geschehen, darum braucht ihr euch jetzt nicht mehr zu kümmern. Aber jetzt heißt es, der Rettung entsprechend zu leben. Dazu möchte Paulus uns hier motivieren. Vielleicht können wir uns Menschen vorstellen, die einen Anfang in ihrem Glauben gemacht haben. Ich habe da so den einen oder anderen vor Augen. Da gibt es sicherlich viele Beispiele. Den Glauben gewonnen, mit Jesus leben und dann durch Berufwechsel oder Ausbildung oder wie auch immer wird der Wohnort gewechselt. Man kommt in eine andere Stadt und man kriegt irgendwie den Kontakt nicht hin zu einer Gemeinde. Da fehlt plötzlich etwas, was eigentlich eine ganze Zeit sehr, sehr selbstverständlich war. Und so im Laufe der Zeit kann das ein oder andere einschlafen. Zunächst der regelmäßige Besuch in der Gemeinde oder einfach die Gemeinschaft mit anderen Christen oder auch das Beten und der Bibellesen, überhaupt das Nachdenken über Gott, die Beziehung zu Gott, und sie leidet. Und irgendwo macht sich vielleicht eine Sehnsucht breit, aber man kriegt so die Kurve in diese Gemeinschaft nicht wirklich hin. Oder jemand anderes, auch solche Beispiele gibt es ja, in der gleichen Situation auch gläubig geworden, durch irgendwelche Umstände umgezogen und man kommt in eine neue Gemeinde und man blüht da regelrecht auf, man kann seine Gaben einsetzen, man kommt dahin und gewinnt neue Eindrücke, lernt neue Menschen kennen. Hat es der eine nun geschafft? Ist der andere gescheitert? Ich glaube, es geht nicht darum, dass der eine dann einfach so mit seinem Einsatz einfach zeigt, ja, ich gehöre zu Gott und er wirkt und er macht und er krampft sich ab. Ich glaube, es geht eher darum, dass das einfach eine tiefe Überzeugung im Herzen eines Menschen ist. Ich gehöre zu Jesus. Ich habe ihn lieb und deswegen ist es für mich selbstverständlich, einfach diese Gemeinschaft mit ihm zu suchen und diese Gemeinschaft in einer Gemeinde zu suchen. Ich glaube, da geht es überhaupt nicht um Leistung, um etwas, was wir Gott bringen müssten. Aber es geht darum, Gott ernst zu nehmen und einfach unsere Liebe zu ihm zum Ausdruck zu bringen. Und die Frage im Endeffekt, die so ein Text dann stellt, und ich, wie sieht das mit mir aus? Habe ich die Ehrfurcht vor Gott? Wie stehe ich vor Gott? Wie begegne ich ihm? Ist ja einfach so, naja, der Talisman, den ich so mit dabei habe, so, den ich in meinem Alltag brauche? Oder ist er wirklich Kraftstoff, treibende Kraft? Ist er wirklich derjenige, der Weisungsbefugnis hat und der in meinem Leben die entscheidenden Weichen auch stellen darf? Einfach, weil ich offen dafür bin und weil ich ihm vertraue. Dieses Wollen, was Gott wirkt, umsetzen, auch in ein Tun? Oder finde ich mich damit ab, dass ich mir das ein oder andere einfach wünsche und dann doch im Endeffekt nicht dazu komme? Habe ich die Hoffnung, dass die kleinen Schritte in meinem Leben, die ich immer wieder gehe, die ich als Gottes Willen erkenne, die mir wichtig sind, dass die irgendwann zu einem guten Ziel kommen, dass die Summe dieser kleinen Schritte einfach etwas Gutes im Endeffekt dann auch aus dem Leben macht? Ich denke, das sind Fragen, die hat Paulus im Endeffekt den Philippern gestellt, aber er stellt sie uns. Befreit von diesen Steinen, von den Lasten, setzt Gott uns in Bewegung, er gibt unserem Leben eine neue Richtung, hin zu Gott, hin zu den Menschen, hin in die Gemeinde. Ist die Frage, hat Gott diese Weisungsbefugnis in meinem Leben? Eigentlich ist es doch undenkbar, so eine Rettung zu erfahren und dann weiterzuleben, als hätte es diesen Einschnitt nie gegeben. Wer Jesus Christus kennengelernt hat, bei dem hat das Auswirkungen. Da verändert sich etwas in der Freude, in der Beziehung zu Gott. Und das prägt und das verändert das Leben. Wie auch immer, hat Gott die Weisungsbefugnis, ist er die treibende Kraft in meinem Leben. Und ich möchte einfach mit einer kurzen Begebenheit noch schließen. Vor, ich weiß nicht, Anfang letzten Jahres, mir kommt es viel länger vor, aber ich glaube, es war Anfang letzten Jahres, war Sabine Ball ja hier in der Gemeinde, hat einen Vortrag gehalten, war im christlichen Gymnasium, auch in Apolda im Gottesdienst. Und ich weiß noch, am Sonntagmittag saß sie dann bei uns am Tisch und wir haben gemeinsam Mittag gegessen und so ganz unverhofft, also wir als Familie und sie saß da und sie stellte dann so ganz unverhofft die Frage an unsere größeren Jungs, was habt ihr für eine Vision für eure Stadt? Einfach so, aus dem leeren Raum. Wie das Gespräch weitergegeben ist, das werde ich jetzt nicht erzählen. Aber ich finde es einfach interessant oder spannend, dass diese Frau diese Blickrichtung einfach hat. Dass dieser Kraftstoff, der in ihrem Leben ist, der ihr Leben bewegt, ja einfach auch immer wieder viele andere mitnehmen möchte, zum Nachdenken anregen möchte. Was will dieser Kraftstoff Gottes in deinem Leben wirklich bewirken? Wo will er dich hinbringen? Was ist dein Platz und deine Aufgabe? Und Paulus schreibt das sehr ermutigend auch im Philipperbrief und damit möchte ich schließen. Er schreibt im ersten Kapitel, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Amen.